Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Hallihallo und herzlich willkommen. Folge 76 von Dreierkette VBH, wenn ich mich gerade richtig vergewissert habe bei meinen lieben Kollegen. Es war Champions League die Woche, es war Bundesliga, es gibt einiges zu besprechen, es war sehr viel los und vor allem haben wir heute noch einen besonderen Überraschungsgast hier mit am Start. Bevor wir den vorstellen, stelle ich erstmal den Mann vor, den wir heute ausnahmsweise hochkant sehen. Normalerweise immer nur querkant, denn eines haben die Brandenburger FDP und die Brandenburger Grüne gemeinsam mit Noah Brian über die 5%-Hürde. Das wird nichts, deshalb hallihallo und herzlich willkommen. Buongiorno, buonasera. Hallo Brian.
Ja, hallo, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht verstanden, was du damit gemeint hast. Aber ja, muss man vielleicht nochmal genauer erklären. Aber erstmal herzlich willkommen. Ja.
Das hat mit deinem Prozent zu tun von der Batterie, die du immer hast. Du kommst nicht über die 5%, wenn wir die Aufnahme machen.
Ah, ja gut, da muss ich jetzt nochmal ein bisschen überlegen. Aber ja gut, verständlich. Nee, aber ich grüße euch natürlich alle. Freue mich, dass wir uns wieder hier sehen. Und grüße natürlich auch an den lieben unbekannten Gast, MJ. Bringe ich jetzt mal Waller erstmal durcheinander hier. Und grüße mich natürlich und freue mich natürlich auf die Aufnahme mit euch.
Du bist doch doof, oder? Ich sag's doch gerade noch. Ich sag doch gerade noch eins nach dem anderen. Und jetzt, hallo MJ, Überraschungsgast dahin, ja super.
Sollen wir nochmal aufnehmen jetzt? Sollen wir noch aufnehmen?
Nee.
Das bleibt
nee,
jetzt
mach
drin.
Weiter.
Uncut.
Ja, es tut mir leid. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man einfach deine Moderation manchmal ein bisschen ausfuchst. War eigentlich gar nicht gewollt, aber immer schön, wenn du dich dann nochmal mehr drüber aufregen kannst. Du hast eine präzise Moderation und die wird dann immer besser. Nee,
weißt du, Noah, ich sitze erstmal sitze ich den ganzen Tag dran und überlege mir hier einen witzigen Spruch, den ich bringen kann hier, weil wir sind ja auch Politik interessiert, dachte ich, bringe hier einen guten Gag rein. Dann erstmal checkst du ihn gar nicht. Erstmal verstehst du es gar nicht. Das ist erster Flop. Und dann sage ich, wir haben Überraschungsgast und dann sagst du direkt, wer der Überraschungsgast ist. Also zweiter Flop. Deshalb gehen wir rüber. Problemkind im Problembezirk. Hallihallo nach Neukölln. Hannes, wie geht's dir?
Ja, Jungs, wie geht's euch? Ich meine, ich kann jetzt alle drei grüßen. Hey Noah, hey Walle, hey MJ. Mich freut sehr, euch zu sehen. Ich habe deinen Politik-Joke gleich gecheckt, Walle. Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, ich habe mich den ganzen Tag mit Politik befasst. Deswegen freue ich mich auch echt, dass wir über Fußball sprechen, weil es war ein vollgepacktes Wochenende. Es war eine vollgepackte Woche, die schon mit der Champions League, mit diesem neuen Format angefangen hat. Deswegen, ich hab richtig Bock. Mich freut es auch extrem, dass ich Noah mal hochkant sehe, weil alle, die es nicht wissen, Noah ist ein extrem schöner, anzusehender Mann. Trägt einen fast so schönen Schnauzer, wie MJ es macht, aber noch ein bisschen authentischer. Deswegen, ich bin einfach happy, dass wir hier sind und ich freue mich brutal auf die Aufnahme. Und ich freue mich auch auf deine Ausrasterwalle. Das gibt mir irgendwie so dieses Montags-Feeling, weißt du? So, nach dem Wochenende, der erste Arbeitstag tut immer weh, aber dann kommt deine Ausraster, dann ist alles wieder wie gehabt.
Das Bild, das hier vermittelt wird, das stimmt nicht. Ich war bis gerade eben noch seelenruhig. Ich habe mir gerade eben noch eine Riesenpfanne Nudeln mit Pesto reingeknallt, die ihr zwar bestimmt vermisst, weil ihr ja nicht mehr bei mir aufnehmt. Also ich war bis gerade eben seelenruhig, bis mir mein überragender Joke versaut wurde. Aber an dieser Stelle, richtiges Stichwort, Hannes, Champions League Reform. Wir haben uns heute extra Premium Chaya eingeladen, damit er uns die Champions League Reform erklärt. Marius, wie funktioniert das denn?
Erstmal hallo an alle Zuhörenden und an die Jungs. Danke, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre. War schon lange nicht mehr dabei und will natürlich heute nur mit bestem Fußballwissen überzeugen. Die Reform, ja, genau. Nein, also tatsächlich, ich hatte mal einen Vortrag drüber in einem Kurs und auch ein bisschen drüber gelernt. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt, aber ich weiß, dass man jetzt gegen mehr Teams spielt. Ich glaube gegen 8 Stück, so ungefähr. Man ist in einer größeren Gruppe und dann ist es ein bisschen wie im internationalen System wie bei der NFL, dass du, glaube ich, sozusagen gerankt wirst und dann die ersten, ich weiß es nicht, 5, dann in 8, danke Walle, in ein K.O.-System übergehen und dann sozusagen Playoffs spielen. Das ist jetzt mein Kenntnisstand. Ich weiß nicht, was die Herren sagen. Walle, gerne korrigieren.
Ja, nee, war wunderbar. Ich wollte gerade sagen, der NFL-Vergleich war der erste brauchbare Vergleich, den ich je bekommen habe, wenn es um die Champions League-Reform geht. Ich bin also Marius. Es war eigentlich eher ein Running Gag, weil wir bisher immer gesagt haben, dass keiner von uns die Champions League-Reform versteht. Da dachte ich, wenn schon mal Kicktipp-Legende Premium Chaya hier bei mir sitzt, dann nutzen wir das doch direkt mal aus. Ich muss eine Korrektur direkt mal anbringen zu letzter Woche. Es gab ja letzte Woche das große, großartige Maskottchen-Quiz. Es wurden ja alle Maskottchen aufgezählt der ersten Bundesliga. Fälschlicherweise, Brian hat da geglänzt eigentlich mit sehr viel Maskottchenwissen. Fälschlicherweise hat er bei der Aufzählung über die ersten Bundesliga Maskottchen Hennes vom 1. FC Köln genannt. An dieser Stelle die Korrektur. Der 1. FC Köln befindet sich mittlerweile im Bundesliga-Unterhaus bei meinen Schalkern. Dementsprechend gehört dieses Maskottchen natürlich nicht zu den 18 Erstligisten. Wobei ich bis heute nicht weiß, wen ich dafür vergessen habe. Ich weiß es bis heute wirklich tatsächlich nicht. Aber es, ey, man kann ja trotzdem sagen, Brian, du hattest Spaß, oder?
War ein gutes St. Pauli hast du, glaube ich, vergessen. Ich glaube St. Pauli.
Nee, Pauli hat nämlich eben kein Maskottchen.
Okay. Ja, es war wunderbar. Ich möchte es auch nochmal öffentlich hier sagen. War sicherlich Top-3-Quiz, was wir jemals hatten. Aber es ist auch natürlich sehr unterhaltsam. Man kann sich darüber sehr gut lustig machen. Ich hab mich sehr schwer getan heute mit dem Quiz, was ich heute angefertigt habe, weil nach diesem Quiz kann es eigentlich ja nichts Besseres geben. So, aber wir werden sehen.
Ja, die Erwartungen wurden auf jeden Fall hochgesetzt. Aber wie geht's denn jetzt eigentlich in Florenz? Ihr seht das ja da draußen nicht, aber Brian, er sitzt hier vor uns und hat direkt mal eine Bialetti und eine Espresso-Tasse in der Hand und er zelebriert ja schon den Italian Lifestyle. Wie geht's der Fiorentina?
Was macht Florenz? Den Aperol Spritz. Ja, es ist, ich habe extra ein bisschen, ich versuche jetzt mal jede Woche so eine kleine Fiorentina-Florenz-Geschichte mitzubringen. Diese Woche habe ich auf jeden Fall Leute getroffen, mit denen ich ins Stadion gehen kann. Das ist auf jeden Fall gebookt und geplant. Diese Woche leider noch nicht, aber ich versuche mein Bestes. Was tatsächlich sehr spannend war diese Woche, dass sie das erste Spiel gewonnen haben gegen Lazio. Gosens hat auch gespielt und das Lustige war irgendwie, ich kam halt irgendwie auf so eine Erasmus-Party oder so und der Koordinator, der ist riesen Florenz-Fan, also Italiener, und hat dann so nebenher auf dem Handy dieses Spiel geschaut. Ich fand es so geil, weil genauso das hätte ich auch gemacht. Also es war so reliable, es war so wirklich sehr nice und ist mir natürlich auch sofort, ich finde es so krass, wenn jemand selbst auf so einem Event auf einem Handy sein Fußballspiel schaut, ist mir das einfach krank sympathisch. Also es ist wirklich, das ist für mich ein guter Mensch direkt. Ist ganz schlimm eigentlich, aber so ist direkt sympathisch und er hat dann noch sein Florenz-Trikot angehabt, also es war wirklich sehr geil. Dementsprechend jetzt auch nach dem ersten Sieg kann man sagen, ist auf jeden Fall gute Stimmung und sonst Florenz noch recht warm, jetzt gerade gewittert es, aber Der italienische, ja. Lifestyle,
Brian,
ist natürlich...
Brian kriegt kein Intro hin, ohne über das Wetter zu reden.
Das ist doch total... Ja, aber ich habe das nochmal nachgehört. In der letzten Folge hat mich total genervt, dass du das so... hängt ja auch sehr viel damit zusammen, wie das Wetter ist, wenn es war. Es ist halt saugeil warm gerade. Das heißt, das Leben ist dann auch einfach geil. Und für mich spielt es eine Rolle. Seitdem ich den Winter in Berlin verbracht habe, kann ich eigentlich da nicht mehr sein, weil ich das Wetter so schlimm fand und so kacke und so desaströs, dass es für mich eigentlich von der Lebensqualität minus 100% ist. Und dementsprechend ist natürlich Florenz da was ganz anderes. Aber nur das nebenbei.
Schön, dass du das jetzt dein Berlin hast, auch noch irgendwie untergebracht hast. Hannes, eigentlich wollte ich mit dir über was reden. Jetzt irgendwie haben wir schon 8 Minuten auf der Uhr, aber ich muss jetzt trotzdem noch mal kurz anbringen. Zwar saß ich gestern ein paar Stunden im Zug. Und auf so eine Zugfahrt nimmt man sich ja immer so ein bisschen Unterhaltung mit, so Filmmaterial, ne? Mir einen Film runtergeladen. Und da bin ich bei Amazon Prime über In Time gestolpert. Kennst du In Time, den Film?
Ist der mit Justin Timberlake?
Ja. Hast du den mal gesehen? Ja, der ist von 2011 oder irgendwie so. Und du bist ja hier der Cineast unter uns, wo ich sagen muss, einfach nochmal, ich glaube, ich habe den Film als Jugendlicher relativ oft gesehen und habe es eigentlich nie so richtig gecheckt. Und jetzt wollte ich nochmal anbringen, was hältst du denn von dem Film? Weil ich muss sagen, ich fand den gestern unfassbar geil.
Ich denke, das ist ein Film, der vielleicht so ein bisschen zu vergleichen ist mit Der kleine Prinz. Desto älter du wirst, desto besser checkst du einige Sachen. Ich finde das Konzept ganz interessant. Vor allem, es geht ja um die Zeit. Und es stimmt ja schon, dass Leute, denen es besser geht auf dieser Welt, auf jeden Fall längere Zeit haben, beziehungsweise die Mittel haben, dass sie längere Zeit hier sind. Und das Konzept von Film ist ja, dass irgendjemand versucht, das System zu durchbrechen. Ich finde es einen coolen Film. Das Konzept ist interessant. Ich habe den, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren das letzte Mal gesehen. Aber freut mich sehr, dass er dich abgeholt hat. Und ich glaube, da gibt es echt einige Filme, die du oder die wir als Jugendliche geschaut haben, so mit 13, 14, 15, weil sie irgendwie cool waren und es gab Schüsse und irgendwelche Verfolgungen und whatever. Aber ich denke, wenn wir die jetzt anschauen, nachdem wir ein bisschen älter sind, wobei wir müssen an der Stelle auch anmerken, Walle ist erheblich älter als Noah und ich, dass wir die dann einfach nur mit einer anderen Perspektive oder aus einer anderen Perspektive betrachten, weil wir da einiges lernen können.
Erheblich älter ist jetzt auch mal wieder eine drastische Lüge an der Stelle, wenn ich was sagen darf. Schön. Brian, hast du auch In Time gesehen?
Ja, ich fand den auch, das Konzept war spannend, aber leider natürlich nicht gut umgesetzt und dementsprechend war der Film, fand ich, etwas langweilig. Aber sicherlich spannende Frage. Ich fand den auch wirklich, der Trailer, finde ich, das ist immer interessant, bei dem Film besonders, fand ich geiler als der Film. So, das war mein Take. Weil ich habe den Trailer oft gesehen und habe dann irgendwann mal den Film geschaut und war ich so, ah, ich fand ihn okay. Also, nicht schlecht.
Finde ich spannend, weil ich glaube, A, selten einen Trailer von einem Film überhaupt an und B, wenn, dann kann ich mich, glaube ich, auch gar nicht daran erinnern, was der Trailer war oder ob er jetzt gut war oder schlecht war. Ja, wobei mir auffällt, dass wir haben zum Beispiel, es gibt viele Podcasts mittlerweile auch auf Spotify, die Trailer haben. Ganz oben in ihrer Beschreibung kann man auch so Trailer anbringen, wo man dann so 1,5 Minuten oder so spricht, dass man so einen Eindruck bekommt von dem Podcast. Das fehlt uns noch. Das können wir eigentlich auch mal anbringen.
Ich weiß schon, was wir da nehmen. Wir nehmen einfach mal einen Pyrotechnik, immer ist kein Verbrechen-Song. Das ist ganz einfach. Brauchst du gar nicht machen.
Was ich auch der Meinung bin, was das helfen würde, wären mal die Shownotes. Die werden immer vergessen. Ich suche die jedes Mal danach und ich glaube, die helfen.
Dafür ist Brian zuständig. Das ist Brians Zuständigkeit. Alles, was Post-Production ist, ist alles Brian.
Tatsächlich ist es nicht meine Verantwortung, weil du immer die Folgen hochlädst und da kann man die Shownotes anbringen.
Aber schön, wir haben ein wunderbares Intro hingelegt, wir haben über Filme gesprochen, wir haben über Florenz gesprochen an dieser Stelle, bevor wir uns in Zuständigkeiten hier zerstreiten. Wir haben schon wieder 11,5 Minuten auf der Uhr und noch kein Wort über Fußball geredet, dabei gibt es so viel zu besprechen, deshalb schnell rüber in Fußball. Und da fangen wir direkt mal an mit der Champions League. Und das ist ja schon mal, also ein Luxus überhaupt, dass wir einen zusätzlichen Gast hier im Podcast haben, zusätzliche Expertise. Jetzt, wie es der Zufall will, ist der Mann auch noch VfB-Fan. Was ein Zufall, dass auch noch der VfB in der Champions League gegen Real Madrid gespielt hat. Lieber Marius, warst du im Stadion? Und wenn nicht, warum nicht?
Das ist eine fiese Frage, Walle. ich bin Stuttgart-Fan und ich schaue gerne die Spiele. Es war mir leider nicht möglich, dieses Spiel zu verfolgen. Ich habe nur einen kurzen Teil am Ende gesehen, habe mir danach ein bisschen die Highlights angeschaut und bin schade, dass ich es verpasst habe, weil ich glaube, dass das Spiel eines dieser Spiele war, wo man gerne zugeschaut hat. Sie haben meines Erachtens, so wie ich es jetzt noch mitgenommen habe, gut gespielt, haben, ja, das sage ich jetzt halt mal so gut gespielt, naja, sie haben tatsächlich einfach, also ich würde sagen, sie haben sogar Chancen auf einen Unentschieden oder einen Sieg gehabt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie in meinen Augen verloren hätten, wie es ausgegangen ist, sondern dass es wirklich die Möglichkeit gab, dieses Spiel auch in die Hand zu nehmen. Und sie hatten es zeitweise auch in der Hand. Aber natürlich schade. Und ich finde auch klar, gegen die letztmaligen Sieger kann man auch gewinnen. Das ist völlig fein.
Es freut mich, dass du direkt hier Hannes Podcast-Art und Weise adaptierst. Erstmal A, auf eine Eröffnungsfrage 1,5 Minuten Monolog halten. B, über ein Spiel, das du gar nicht gesehen hast. Das ist eigentlich Hannes Signature Move. Da spiele ich mal den Ball zu den zwei geübten Podcastern, zu meinem B und meinem H. Jungs, wer das Spiel verfolgt und wer kann mir mal so ein bisschen seine Eindrücke schildern? Was sagt ihr zum VfB gegen die Königlichen?
Nur wenn du vorgehen willst, gerne,
ja, sonst mache ich. Gerne. Ich habe das Spiel geschaut und ich muss sagen, es war eins der besten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Also wirklich unglaublich großer Unterhaltungswert. Es war wahnsinnig schöner Fußball teilweise und man muss einfach sagen, also Stuttgart spielt einfach einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr spannenden Offensivfußball. Und das ist wirklich, gerade jetzt gegen Madrid hat man nochmal gesehen, die können wirklich was. Und das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen. Und mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich finde es immer schon gerade in der Champions League echt spannend, wenn ich einen deutschen Verein verfolge, dann ist man schon auch wirklich mehr für den. Und wenn es jetzt gerade auch noch gegen Real Madrid geht, die ja schon eigentlich so, ja, jetzt kein Hassverein, aber sind schon auch ziemlich nervig, geht, dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn auch noch so ein Sympathieträger wie Undav dann noch trifft und das ist alles so ein richtig spannendes Spiel ja gewesen, dann umso besser. Also es war auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel und ja, hat richtig, richtig Bock gemacht und ich glaube, dass Stuttgart sicherlich nicht nochmal vielleicht Dritter wird, aber dass sie auf jeden Fall eine gute Saison spielen werden, weil diese Mannschaft ist richtig gut. Und die Einkäufe, die sie gemacht haben, sind auch richtig gut. Und das, ja, bin ich mal gespannt. Ich meine, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, bin ja sehr immer Derby-Charakter. ist ja Derby bei uns?
Darüber reden wir nicht. Nur mal, das ist pure Provokation.
Ja, also das ist ja, ich meine, also es ist mein Derby-Gegner, deshalb kann ich das gar nicht gut finden. Nein, also ich freue mich und ich freue mich auch tatsächlich, dass Freiburg schon gegen Stuttgart gespielt hat und gewonnen hat, weil ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt nächste Woche gegen Stuttgart spielen würden, ich glaube, dass es da nicht so leicht werden würde.
Ja, was heißt nicht so leicht? Also ich glaube an der Stelle, sorry Hannes, dass ich dich da unterbrechen muss, aber was heißt nicht so leicht? Ich glaube, wenn Freiburg in der Verfassung, wie Stuttgart jetzt insbesondere gegen Real und gegen Dortmund, darüber werden wir später auch noch sprechen, gespielt hat, würde Freiburg, glaube ich, sang- und klanglos umgehen. Aber Hannes hat das Spiel mit Sicherheit auch gesehen.
Ich habe das Spiel verfolgen können, dank der Neuzeit, in der wir uns befinden. Nämlich, ich habe einen Streamer auf TikTok gefunden, der nebenbei Fortnite gespielt hat, und damit er nicht gecancelt wird, und das Spiel übertragen hat. So habe ich das Spiel verfolgt. Und ich nehme drei Punkte mit. Ich mache es gar nicht so lang, weil wir echt viel zu besprechen haben. Punkt 1, Real Madrid ist diese Saison keine starke Mannschaft. Das war das Auffälligste. Ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt auf der Liga, aber Real Madrid findet kein System. Die schaffen es aktuell nicht, diese Figur des Toni Kroos zu ersetzen und sind vorne überbesetzt. Da gibt es auch schon einige, keine Ahnung, Leute, die ein bisschen Stress machen wollen, ob Rodrigo den Verein verlässt, weil Mbappé jetzt da ist. Mbappé mag anscheinend Endrick nicht. Punkt Nummer 1, Madrid, keine so crazy starke Mannschaft. Punkt Nummer 2, Rüdiger, bisschen assi. Das Tor zu feiern gegen Stuttgart hätte ich nicht gemacht. Und Punkt Nummer 3, der VfB macht super starke Werbung für sich, dass sie die Spieler, die sie aktuell haben, von denen ich dachte, dass sie gehen werden, sei es Stiller, sei es Führig, weiterhin bleiben. Denn ich glaube, wenn der VfB Stuttgart es schafft, jetzt ein interessantes Projekt aufzubauen, in der Champions League weiterkommen, weil ich meine, das neue Champions League-System habe ich jetzt auch nicht zu 100% durchschaut, aber ich glaube, man muss sich sehr doof anstellen, um nicht weiterzukommen. Das heißt, sie kommen dadurch, die schaffen es in die Top 5 der Bundesliga und sagen wir mal Viertelfinale DFB-Pokal, das sind Argumente, wo sie Spieler halten können. Das sind so für mich das Wichtigste und natürlich, ganz kurz am Rande, der VfB hätte einen Sieg verdient, extrem stark gespielt, aber ja, so Kleinigkeiten entscheiden dann halt so hochkarätige Spiele, wie zum Beispiel, dass halt Nübel einen etwas, ja, sagen wir mal, schwachere letzte 10 Minuten hatte. Ich glaube, wenn er die nicht erlebt, dann hält er auf jeden Fall den Schuss von Endrick gegen Ende des Spiels. Boah.
Hannes, jetzt hast du so viel gesagt, ich hätte fast mitschreiben sollen. Also ich fange mal von hinten an. Also Nübel gehe ich voll und ganz bei dir mit. Ich habe es ja auch bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass dieses Spiel zeigt, warum Nübel immer noch beim VfB Stuttgart spielt und nicht längst bei den Bayern oder auch wo anderweitig untergekommen ist, weil er einfach gerade in großen Spielen zu viele Leichtsinnsfehler macht, auch beim Kopfballtor von Rüdiger. Komplett fehlerhaftes Stellungsspiel. Also da muss er einfach im Tor drinbleiben oder richtig rauskommen, aber das, was er da gemacht hat, nee, das ist ein klarer Torwartfehler und genauso eben das 3-1 dann von Endrick geht auch zu 100% auf seine Kappe. Wenn sie Toni Kroos nicht ersetzen können, ist ja eigentlich nur die einzig konsequente Frage, die man daraus stellen kann, wann verpflichten sie Pascal Kroos? Ist ja schließlich auch der Spieler, der beim DFB Toni Kroos ersetzt hat. Es wäre ein schönes Bild, Pascal Kroos bei Real Madrid, würde mir gut gefallen. Und Real Madrid, ich weiß nicht, ob sie eine schlechte Mannschaft sind, weiß ich gar nicht, weil ich habe jetzt nicht die Ergebnisse im Kopf von Real von den ersten Spieltagen in den letzten Champions League-Saisons, aber ich habe Real irgendwie immer so den Eindruck, ich habe die immer so im Hinterkopf, als wären die zu Beginn der Saison immer so ein bisschen mit Sand in Getriebe und noch nicht so ganz auf dem richtigen Dampfer und es kommt dann alles erst so hinten raus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also so kenne ich das eigentlich. Aber jetzt, wenn wir gerade einen VfB-Fan da haben, dann finde ich es eigentlich mal ganz spannend, Rüdiger, Hannes hat es richtigerweise gesagt, Rüdiger jubelt gegen den VfB. Was habe ich mir in dem Moment auch gedacht, boah, Digga, das geht gar nicht. Er kommt zwar nicht aus Stuttgart, er ist ja ein Berliner Jung, aber er ist ja beim VfB groß geworden. Also was ist Rüdiger für ein Spieler, für VfB-Fans und wie übel nimmt man ihm das jetzt aus VfB-Sicht, wenn man sieht, dass er bei so einem wichtigen Spiel gegen den VfB ein Tor schießt und dann trotzdem jubelt?
Also ich glaube, der erste Gedanke, den man immer im Kopf hat, ist, dass man natürlich so ein bisschen verärgert ist darüber. Aber ich habe das Gefühl auch, dass tatsächlich die Emotionen halt durchkommen und im Endeffekt, ich sehe es ein bisschen reflektierter und muss sagen, ich sehe es jetzt nicht so schlimm. Er hatte seine Zeit beim VfB, die ist aber lange vergangen und ich glaube, das ist so ein Punkt, man kann auch wieder jubeln, es geht nicht darum, dass ich jetzt nie wieder gegen eine alte Mannschaft jubeln kann. Vielleicht sollte man die richtige...
Nee, also es war das erste Spiel auch von Rüdiger gegen VfB, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Das war das erste Spiel von Toni Rüdiger, wo er auf seinen Ex-Verein auftritt. Deshalb finde ich, es hat schon nochmal so ein besonderes Geschmäckle.
Ja, auf der einen Seite ja, aber das Tor war wirklich sehr emotional und ich glaube, ich würde da auch jubeln. Oder? Also ich weiß nicht. Ich finde, Ich finde das mit diesem Jubeln gegen den alten Verein auch irgendwie so ein bisschen so ein lächerliches, ich sag mal so, Otto Woke Nonsense. So, come on, jubel doch über dein scheiß Tor, Alter. Und ich wirklich,
ganz kurz,
ist es nett, warte kurz, jetzt ist es ja nett, wenn man das nicht macht, aber ich nehme das jetzt keinem übel, außer es geht jetzt, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht, ich nehme es keinem übel, come on, jubel doch einfach. Was soll das
doch, ja, ist schon doch,
Quatsch. Naja, ich bin dieses fußballerische Darsteller.
Halt die Fresse, lass mich doch. Ja, Noah, lass es mal. So, ich bin von uns drei wahrscheinlich am wenigsten Fußballromantiker, aber ich finde, das ist eine der Sachen, die man beibehalten könnte. Vor allem gegen seinen Verein, wo man groß geworden ist. Natürlich so, zum Beispiel Lewandowski, Dortmund sehe ich ein bisschen anders, weil bei den Dortmundern war er unter Vertrag, hat Millionen bekommen, wurde er nicht per se ausgebildet. Wenn Lewandowski jetzt ein Tor gegen Bayern schießt und jubelt, würde ich ihm das auch nicht übel nehmen. Aber der Verein, wo du groß geworden bist, wo du die Jugendakademie durchgegangen bist, wo du wirklich deinen ersten Schritt im Profifußball gemacht hast, da kannst du ein bisschen Respekt zeigen. So, das, keine Ahnung, ich fand es auch cool, als Ronaldo gegen Man U ein Tor geschossen hat, hat er sich entschuldigt. Lampard hat gegen Chelsea mal ein Tor geschossen, als er bei City war, meinte er so, hey, shit, sorry. So, das sind dann schon so coole Momente.
Es gehört
Rüdiger, zum guten Ton. Rüdiger macht direkt
ganz einfach, es gehört zum guten Ton. Als Sané damals das 2-1 für City auf Schalke geschossen hat, ja, es gab mal Spiel, es gab Zeiten, wo Schalke gegen Manchester City gespielt hat, da hat er auch nicht gejubelt. Fand ich gut, ich habe mich trotzdem aufgeregt, dass er überhaupt ein Tor gemacht hat, aber ich finde, es gehört schon zum guten Ton, gerade beim ersten Spiel, wo man auf seinen Ex-Verein tritt. Bei Lewandowski zu Bayern, also wenn Lewandowski jetzt gegen Dortmund ein Tor schießt oder gegen Bayern ein Tor schießt, dann finde ich, das ist auch was anderes so. Irgendwie, das hat einen anderen Charakter als bei Rüdiger.
Ganz kurz, ich weiß, dass es deine Moderation durchbricht, Walle, aber dadurch, dass wir so viel zu besprechen haben, gehe ich davon aus, dass wir nicht auf dieses Spiel zu sprechen kommen werden. Und wenn wir schon in den Genuss kommen, einen VfB-Fan bei uns zu haben, sind wir im ewigen Genuss, einen Schalke-Fan hier zu haben. Und deswegen würde ich gerne wissen, Walle, eine 3-0-Führung gegen den zu diesem Zeitpunkt 17. der zweiten Bundesliga zu Hause aufgegeben. Ganz kurz, kannst du wirklich schnell zusammenfassen, was in dir als Schalke-Fan abging? Wie lange machst du das noch mit?
Ja. Darüber wollte ich heute gezielt nicht reden, weil ich eigentlich wirklich, wirklich schöne News aus der zweiten Liga mitbringen wollte. Und zwar, dass der SSV Ulm auswärts beim SV Elversberg seine ersten 3 Punkte eingefahren hat in der zweiten Liga. Aber das, was sich da am Freitagabend abgespielt hat, es steht symptomatisch dafür, was in dem Verein zurzeit schiefläuft, dass man einfach alles irgendwie nur mit halblebig angeht und dann eine 3-0-Führung daheim gegen Darmstadt, die zu dem Zeitpunkt 2 Punkte hatten, herzuschenken. Eine Mannschaft, die eigentlich stehend K.O. war, aber es ist auch irgendwo typisch Schalke. Es ist auch, als es 3-1 gefallen ist, habe ich gesagt, ich habe es witzigerweise, wie es Brian vorher beschrieben hat mit seinem Kollegen da aus Florenz, ich habe das Spiel auch auf dem Handy verfolgt. Ich war auf einem Bauwagenfest in Arminge. Und da habe ich das auch mir auf der Bierbank angeschaut, nebenher einen schönen großen Krug Bier gehabt. Und da habe ich auch irgendwann gesagt, nee, ich wirklich, als es 3-1 gefallen ist, ich habe ein schlechtes Gefühl. Wirklich, das geht nur nach hinten los. Und so ist gekommen. Das ist unglaublich. Und wie man sich so aufgeben kann, das ist... Aber das spricht auch Bände. Also das war auch wirklich die einzig logische Konsequenz danach, Gerards rauszuschmeißen. Dass Wilmots mir hinterherfliegt, Wilmots war auch nur so eine Art, passt zur letzten Folge, so eine Art Maskottchen. Da wollte man so ein bisschen Identität wieder reinbringen in die Mannschaft. Das Projekt ist gescheitert. Keine Ahnung, wie viele Trainer wir jetzt noch verschleißen wollen. Keine Ahnung, ob wir überhaupt noch einen Trainer finden. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das in dem Podcast schon gesagt habe. Aber ja, Hannes, wie lange tue ich mir das noch an? Für immer. Ich werde mir das für immer antun. Das ist ja das Traurige. Wenn der Verein in der Oberliga spielt, dann freue ich mich auf Rot-Weiß Essen und Wacker Burghausen. Aber ganz ehrlich, so ist es halt. Also das nimmst du mit, das machst du mit und es werden auch wieder rosigere Zeiten kommen und ich freue mich, wenn sie sich wenigstens mal in der zweiten Liga stabilisieren. Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht über Schalke reden. Den VfB, den haben wir schon gelobhuldigt bei den Königlichen. Gehen wir mal über zu dem anderen spektakulären Spiel, das es ja dann doch gab in der Champions League. Und zwar fand es unglücklicherweise zeitgleich statt. Die Bayern haben Zagreb empfangen. Hannes, 9-2. Wann hast du das letzte Mal 9 Tore von Bayern gesehen?
Ich weiß nicht mehr, welche Saison es war, aber wir hatten ja genau dasselbe Ergebnis gegen den Hamburger SV. Auch ein 9-2 Heimsieg damals, ich glaube 14-15 oder 13-14. Ja, was soll man sagen? Geiles Ding. Ich versuche ja wirklich immer so ein bisschen Contenance zu zeigen, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, dass die unter Anführungsstrichen alten Bayern zurück sind und dass man jede Mannschaft, die auf dem Feld mit uns steht, wie eine Dampfwalze überrollt. Aber die letzten 7 Tage haben wirklich Bände gesprochen, 20 Tore in 3 Spielen, vor allem neuer Torrekord aufgestellt in der Champions League. Und vor allem wie, weißt, also kurz, natürlich nach dem Halbzeitwechsel, Neuer musste raus, dachte ich mir auch so, 2 Tore war unnötig. Aber dann in der Art und Weise, wie die da vorne zaubern, Olise, Musiala, Gnabry, Kane, schon eine sehr geile Truppe.
Ja, bremse ich dich doch gerne mal an der Stelle. Brian, was sagst du denn dazu? Also ähnliche Situation eigentlich wie bei Schalke hier. 3-0 Führung und dann nochmal ziemlich hergespielt. Und das war ja dann auch, Zagreb hatte dann auch die eine oder andere Chance auszugleichen. Also wie siehst du denn das jetzt bei Bayern, Brian? Die Schwächen in der Defensive immer noch so eklatant, dass die Offensive das irgendwann vielleicht nicht mehr ausbügeln kann, wie jetzt eben gegen Zagreb?
Ja, absolut. Also, ich finde das super spannendes Thema. Es ist ja ein regelrechter Hype auch gerade entstanden um Bayern wieder, so, ne, mit Company auch wirklich sicherlich ein guter Trainer da, aber die Feuerprobe wird am Samstag kommen gegen Bayer Leverkusen. Da wird die Feuerprobe sein. Bayern hatte bisher keine wirklich guten Gegner und der einzig gute Gegner war Freiburg und da haben sie sich sehr schwer getan und ein anderer guter Gegner hätte die da an dem Tag weggeschossen. Dementsprechend glaube ich, dass da dann erst wirklich nach nächster Woche sagen kann, ob wir ein gutes Bayern München haben oder nicht. Weil man sieht auch an den Toren, das ist eine klare Overperformance. Die haben jetzt von den Expected Goals nicht so viele gehabt. Ich glaube, gerade mal 10, haben aber 16 geschossen. Dementsprechend ist da jetzt auch vielleicht ein bisschen Glück dabei. Auch ein bisschen eben, dass die Olise halt super einschlägt. Aber eben, es braucht halt eben nur ein Spiel, glaube ich, oder ein, zwei Spiele, wo es mal nicht so läuft. Und dann dauert es wieder ein bisschen. Also ich bin vorsichtig. Ich sehe das Ganze noch ein bisschen skeptisch. Ich lasse mich aber auch gerne überraschen und sehe, dass die Guardiola Bayern wieder zurück sind. Aber eben, es dauert. Also ich will auf jeden Fall noch dieses Leverkusen-Spiel abwarten, bevor man wirklich sagen kann, wie sie drauf sind. Feuerprobe, habe ich gesagt. Feuertaufe.
Wir werden sicher gleich nochmal über die Bayern reden, in aller Ruhe, auch was das Thema Bundesliga angeht. Aber so mit dem Champions League-Auftakt, eigentlich ja für alle deutschen Mannschaften sehr erfolgreich. Klar, Stuttgart hat Punkte liegen lassen, aber es war eine super Performance. Bayern extrem solide. Leverkusen, Dortmund souverän, also wirklich sehr, sehr gekonnt, sehr erwachsen, sehr reife Leistung, die Punkte eingefahren. Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht gesehen. Habt ihr das Leipzig-Spiel geschaut bei der Champions League?
Gar nicht verfolgt, leider. Auch wenn ich das mir sehr gerne angeschaut hätte, weil Atletico ist eine starke Mannschaft. Die haben sich meiner Meinung nach mit Julian Alvarez stark in der Offensive gestärkt. Ich hab die Highlights geschaut. Es sah nach einem verdienten 2-1 aus, aber ich denke, das ist ein Gegner, wenn man sich die Gegner von Leipzig jetzt anschaut, gegen den sie verlieren könnten. Aber über Leipzig rege ich mich später auf, denn die machen nicht nur meinen Tippkipp kaputt, sondern auch meine ganzen Wettscheine. Deswegen, so ich hoffe, die kriegen alle Durchfall bei der nächsten Auswärtsfahrt.
Da würde ich sagen, wenn Hannes schon den Leipzig-Spielern, also wenn es schon so weit ist, dass Hannes Leipzig-Spielern Durchfall wünscht, dann würde ich sagen, ist es Zeit für einen kleinen Cut. Und zwar einen relativ harten Cut an dieser Stelle. Wir gehen über zum 3KT VBH-Quiz.
Das Quiz. Gut, liebe Leute, jetzt kommt Quiz-Time. Wie gesagt, am Anfang schon, es war gar nicht so leicht, jetzt auf dieses tolle Quiz da nochmal so ein bisschen, nochmal was Fesches zu bringen. Aber es ist ja gerade Wiesenzeit, die Wiesen wurden eröffnet und ich habe mir überlegt, das ist ja auch irgendwie immer zusammenhängend mit dem FC Bayern und den Wiesen Bayern und wie die performen und so weiter und dementsprechend ist hier frisch gebraut und lecker für euch zubereitet das Wiesen-Quiz mit ein paar Facts, bis ein paar Geschichten zu den Bayern-Wiesen oder zu den Wiesen-Bayern. Gleich zu Anfang, welcher Bayern-Kicker ist denn der Wiesen-Rekordtorschütze? Gerd Müller, Robert Lewandowski, Karl-Heinz Rummenigge oder Thomas Müller?
Kannst du das kurz definieren? Also der Bayern-Spieler, der während der Wiesenzeit am meisten Tore geschossen hat.
Genau, also in diesen 2 Wochen.
Ich tippe auf Robert Lewandowski.
MJ, ist auch ein Tipp?
Ich hätte jetzt auch Lewandowski genommen.
Brian, als Quizmaster solltest du irgendwann auflösen, was jetzt stimmt.
Ich habe gedacht, du hast doch nichts gesagt, oder?
Doch. Hannes, hast du uns gehört?
Ich hab ehrlich gesagt auch noch Marius gehört.
Ah ja, schön.
Aber ist das euer Tipp von euch beiden, Lewandowski?
Nee, ich habe Müller gesagt. Und
ach so, Marius jetzt endlich. Jetzt, okay. Ja, nee. Ja, es war tatsächlich Gerd Müller mit 19 Toren, Robert Lewandowski hat 17 Tore, also knapp vorbei. Aber das finde ich eigentlich sehr interessant. Dann vielleicht auch nochmal klar, es geht ja auch ums Thema Bier, um Thema Maß. Welches bayerische Traditionsbier sponsert eigentlich den FC Bayern? Da habe ich jetzt Paulana, gar keine Auswahl.
Was ist das denn für eine einfache Frage? Also, Dicke.
Hättest du gewusst, Paula. Was? Ich hätte es nicht gewusst, als ob. Woher soll ich das wissen?
Hä? Gibt's auch ganz viele. Hast du schon einmal ein Bayern-Spiel geschaut? Da ist schon einmal ein Bayern-Spiel geschaut. Da steht überall gut, besser, Paulana.
Sorry. Bin mal gespannt, ob das wie viele das gewusst hätten in unserer Hörerschaft. Ja, vielleicht auch noch zum Thema Maß. Was schätzt ihr denn, wie viel kostete die erste Maß 1810 beim ersten Oktoberfest?
Kriegen wir Antwortmöglichkeiten?
Nee, einfach mal eine Schätzfrage. So, wie viel Kreuzer, sage ich jetzt einfach mal. Wie viel Kreuzer? Oder wie viel Gulden?
Boah, gute Frage.
Was war denn die Währung zu der Zeit?
Taler, soweit ich weiß.
Taler.
Talerhohn.
Talerhohn! 4,5 Talerhohn.
Werbung bei Talerhohn.
Ja, ich sag umgerechnet 1,50 Euro.
Ja, Brian, hast du das Ergebnis umgerechnet da?
Ja, ich habe mich ein bisschen geschwer getan beim Umrechnen, weil ich nicht richtig wieder viel, also ich konnte nicht finden, wie viel Kreuzer damals gekostet haben. Also nicht für Bayern, weil das ist ja, damals gab es nicht den deutschen Staat und so weiter und es gab ja immer die Landeswährungen und dementsprechend war es ein bisschen schwierig, aber so wie ich es verstehe.
Also bringt ja die Antwort von Hannes gar nichts.
Ja. Leider nicht. Leider in dem Fall, ich kann es euch nicht wirklich sagen, aber auf die Schnelle habe ich da jetzt nichts gefunden, vielleicht weiß es auch jemand anderes. Hannes, Walle, hast du noch einen Tipp?
Ich sag 3,5 Taler und MJ sagt? Ja.
7 Taler.
Ja, es waren 3 Kreuzer. Aber ich glaube, wenn man das jetzt inflationsberechnet rechnen würde, wären es gar nicht mehr so viel weniger als heutzutage. Also schon weniger, aber nicht mehr so, also im Verhältnis betrachtet. Ich glaube, ein Kreuzer war 1,50 oder so jetzt heutzutage ungefähr so. Aber das ist eben sehr schwierig rauszufinden für bayerische Verhältnisse. Aber ich kann das auch nochmal ein bisschen stärker recherchieren.
Was kostet eine Maß heute? 12
15,
Euro, oder?
15.
15?
15, ja. 15 Euro, ja. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Es geht diesmal um einen bayerischen Trainer. Und das ist ja auch immer ein Riesending. Die Trainer müssen da kommen und teilweise geht's gut, manchmal geht's nicht so gut, die Situation. Dann ist es immer so ein bisschen peinlich alles. Denn jetzt meine Frage, welcher Trainer brachte zum Leidwesen der Presse nicht seine Frau mit? Carlo Ancelotti, Julian Nagelsmann oder Jürgen Klinsmann?
Ich sag Julian Nagelsmann, weil er kurz davor getrennt war.
Ich sage, ja, hallo, hier, hallo, hey, euer Jürgen, ich habe meine Frau zu Hause gelassen.
Ich würde tatsächlich Carlo Ancelotti sagen. Carlo. ich habe sogar im Kopf, dass ich Nagelsmann irgendwie mit seiner Frau da gesehen habe auf einem Bild mal, deswegen wäre das mein Take.
Es war tatsächlich Jürgen Klinsmann, unser geliebter Klinsi, der seine Frau nicht mitbrachte. Nagelsmann war zur damaligen Zeit schon mit der Lena Wurzenberger zusammen, der ehemaligen Bildredakteurin, und die war damals dabei. Also seine Freundin, nicht seine Frau. Und Carlo Ancelotti war mit seiner Frau da. Und jetzt noch zum Abschied des Quizzes, zum Abschluss des Quizzes, dann seid ihr erlöst. Wie viel Tonnen muss eine Wiesenbank aushalten, damit die Bank unter den tanzenden Menschen nicht zusammenbricht? Wie viel muss sie aushalten können? Was schätzt ihr?
Ich sag dreimal Dasailton. 3 Tonnen.
Mhm. Hannes?
Meinst du jetzt, wie viele Tonnen muss eine Bank während der gesamten Wiesenzeit, also während diesen 17 Tagen, aushalten?
Nee, jetzt in einem Tanzmoment, sage ich jetzt mal.
Was ist die Maximallast für eine Wiesenbank? Ja.
Also, ne, der Sprung ist ja eine Last auf die Bank.
Also Newtonmeter jetzt eingerechnet und Joules und alles drum und dran. Ich sag 7,5 Tonnen.
Ach, Digga, Hannes, halt dein Maul.
Habt ihr sehr hoch.
Also ja, ich wär viel tiefer eingestiegen. Also ich hätte jetzt maximal eine Tonne gesagt. Ist eine Bierbank,
ja,
oder? Also.
Ja, MJ, nicht schlecht, MJ, nicht schlecht. 1,2 Tonnen machen tanzende Menschen ungefähr aus und eine Wiesenbank hält wohl oder übel 1,8 Tonnen aus. Also die Gefahr, dass da was zusammenbricht, ist eigentlich nicht gegeben. Das war mein Bayern-Wiesen-Slash-Bier-Quiz. Ja, danke fürs Mitmachen.
Nächstes Mal bitte auf Bayerisch dann, gell? Und bitte wieder Kaiser, ja, sicherlich.
Das ist wirklich peinlich, ja. Ich kann das nicht so gut wie du. Eigentlich hättest du das machen müssen.
Ja, wo wir vorhin bei den Trainern waren, wollte ich noch sagen, eigentlich im Intro wollte ich das erzählen, das habe ich vergessen. Erstmal danke dir, Brian, für das Quiz. Das war spannend, mal wieder was anderes. Ich habe letzte Woche mal was gemacht, was eigentlich ganz untypisch. Ich habe eine Folge von uns nochmal angehört, die Maskottchen-Folge. Weil es gab irgendwie so viel Feedback auf das Maskottchen-Quiz und da dachte ich mir, komm, ich höre nochmal rein. Und mir ist aufgefallen, das ist heute tatsächlich nicht der Fall, aber bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, Brian, du hast irgendwie deine Sätze richtig oft angefangen, wie heißt er denn nochmal, der Kokaintrainer? Kürzlich gestorben.
Christoph
Daum. Du hast deine Sätze immer angefangen wie Christoph Daum, immer so, ja, so hast du immer angefangen mit so einem, ja, das ist richtig geil. Das ist eine geile Beobachtung, das musst du dir mal beibehalten.
Ja. Naja, das hast du gut gemerkt. Das war tatsächlich auch eine geplante Hommage an den kürzlich verstorbenen Legendentrainer. Da habe ich mir ein bisschen angeeignet, habe zu viele Interviews mit ihm geschaut und dann habe ich gedacht, ich nehme das mal über, weil der Mann muss ja weiterleben. Ne? Der Mann lebt in unserer Erinnerung, in unserem Tun und in unserem Leben weiter.
Stark, stark. An dieser Stelle würde ich sagen, ja, gehen wir mal über zum Dreierkette VBH Kicktipp aktuell.
Ja. Ist immer ganz lustig, wenn ich Quiz mache, dann bin ich die ganze Zeit hier am Rumlabern. Ja, wie sieht's aus? Quiz ist auf jeden Fall immer noch sehr spannend alles. Ist noch, also langsam trennt sich die Spreu vom Weizen, so langsam, aber sicher. Fangen wir mit uns dreien an. Ich muss sagen, Walle, erstmal Glückwunsch zum geteilten Spieltagssieg mit Schrade 72. Grüße nach Konstanz, nach Zunas. Das Glückwunsch erstmal. Natürlich damit auch den ersten Platz bei uns dreien eingenommen. 6 Punkte dahinter stehe ich mit 48 Punkten auf Platz 24 und Hannes abgeschlagen. Wobei eigentlich auch nur 5 Punkte hinter mir auf Platz 39. Aber die Tendenz bei Hannes ist leider auch eher nach unten. Ja, die ersten 3 Plätze machen wieder einmal, ich glaube, da hat sich gar nicht viel geändert, außer also auf 1 und 2 sind Tax und Franzi weiterhin da. Dahin Glückwunsch an die Stelle. Und auf Platz 3 ist mal wieder Birgit Prinz. Ich glaube, auch eine Veteranin oder ein Veteran aus einem alten Quiz noch, aus einem alten Kicktipp. Dementsprechend auch dahin Glückwünsche.
Ja, muss ich an der Stelle direkt mal einhaken. Hier, liebste Grüße nach Ulm. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wer Tax ist. Deshalb, liebe Grüße nach Ulm. Stark.
Erst Warum Platz Tax? Verteidigt. Warum Tax?
Spitzname.
Taxi.
Ah. Ja, tatsächlich. Maxi zu Taxi.
Ah, geil. Ja, stark.
Stark.
Das lässt sich doch sehen. Wisst ihr, wer Birgit Prinz ist?
Deine Mama, sorry.
Du bist ein dummer. Ja.
Sie wünschte, sie wär's. Aber Silke Petra ist leider ganz, ganz weit unten. Also das ist das.
Silke Petra haben das abgesprochen. Wir haben das abgesprochen, dass wir diese Saison nicht so richtig mitmachen. Dass wir euch mal auch eine Chance lassen. Haben wir gequatscht, geschrieben parallel.
Das ist wirklich ganz schlimm, aber sie grämt sich. Vor allem, wisst ihr, über was sie sich überhaupt komplett grämt, dass sie sich nicht umbenannt hat. Das ist natürlich jetzt bitter.
Ja, stimmt. Die Erwartungen sind jetzt hoch und jeder weiß, wer Silke Petra ist. Das ist natürlich schon.
Jeder weiß
es. Aber die Saison ist noch lang. Ich erinnere sehr gern an meine Kicktipp-Aufholjagd von letzter Saison, wo ich wirklich eigentlich die ganze Saison bei Brian unten im unteren Tabellendrittel verbracht habe und dann gegen Ende der Saison fast noch Hannes eingeholt habe. Dementsprechend, Hannes, auch für dich ist eine Hoffnung da. Bleib dran, so wie allen anderen. Wir wünschen uns natürlich, dass ihr weiterhin fleißig tippt. Mittlerweile ist eigentlich die Teilnahmequote relativ hoch. Wir haben nur ein paar, die aufgegeben haben. Es sind nur eine Handvoll. Der Rest bleibt schön konsequent dabei. So soll es sein. Konsequent dabei geblieben und die Leistung hochgehalten hat der VfB Stuttgart. Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Sehr, sehr schöne Vorstellung bei Real Madrid. Und sie haben daran angeknüpft und haben die Kür dann zu Hause gezeigt gegen die Borussia aus Dortmund. Und das hat mich natürlich ganz besonders gefreut. Und ganz besonders freut es mich, wenn der Fußball mal wieder beweist, man kann Erfolg nicht mit Geld kaufen. Es bringt nichts, wenn man 40 Millionen in eine Mannschaft investiert, in 2 Spieler investiert und die von einer erfolgreichen Mannschaft von der Vorsaison löst, nur damit dann eben jene Mannschaft mich selbst 5-1 nach Hause schickt. Das ist doch ein wunderschönes Bild, das da abgegeben wurde, oder?
Absolut. Ich habe es schon von Anfang an gesagt, als Noah meinte, der BVB ist sein geheimer Titelfavorit, dass dieses Projekt nicht aufgeht. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass sie einen Trainer an der Seitenlinie haben, der absolut keinen blassen Schimmer hat von dem, was er macht. Und es hat er auch ein bisschen bewiesen. Die Stuttgarter waren furios, also wirklich, ich habe 90 Minuten lang furiose Stuttgartern zugeschaut, parallel noch mit einem Kumpel geschrieben, der in der Kurve stand, bei Stuttgart. Ich muss sagen, das war echt, echt geil.
Handy weg in der Kurve!
Ein Normalo, der mit einem Handy in der Kurve steht, an der Stelle liebe, liebe Grüße. Es hat Bock gemacht und mich freut es einfach, wenn ich mich in meinen Voraussagungen bestätigt sehe und ich habe gesagt, das geht nicht auf und es ging auch nicht auf. Undav hat gerockt, Demirovic war stark, aber in meinen Augen der stärkste Spieler in diesem ganzen Spieltag war Milot. Wirklich, wie der gezaubert hat, wie er die Innenabwehr von Dortmund, die unter anderem Anton dabei hat, das, also wirklich krass.
Ja, auf jeden Fall. Nehme ich gerne auch nochmal den VfBler hier mit ins Boot. Hannes hat gerade schon gesagt, Mio, sein Spieler des Tages. Wer war denn bei dir der Auffälligste auf dem Platz? Wer war für dich der Auffälligste auf dem Platz?
Ja, das finde ich total schwer zu sagen. Weil, also wir haben sie wirklich an die Wand gespielt, wenn ich das mal so frech sagen darf. Da hat für mich jeder eine gute Rolle gespielt. Ich fand Mittelstädt extrem auffällig. Also der hat wirklich im Vergleich zu den letzten Spielen immer richtig aufgedreht. Wie Hannes sagt, auch Mio fand ich sehr starke Leistung. Was ich hervorheben möchte, war auch die Defensive. Also wir sind einfach gut gestanden. Auch so ein, man merkt, dass jetzt die Mannschaft ist angekommen. Die Defensive, die lange gewackelt hat, die steht jetzt, weil jetzt auch eben verletzungsanfällige Leute wie Wagnermann, zurück sind. Und diese Leute haben am Anfang gefehlt und die geben jetzt einfach Stabilität, sodass du von hinten halt auch gut aufbauen kannst. Und ja, dann spielst du halt mal so einen BVB kurz an die Wand, ne?
Aber gut, dass du sagst, guter Punkt Wagnermann, sehr guter Punkt, weil ich erinnere mich gern an ersten Spieltag zurück, wo Brian den Take gebracht hat, dass früher langfristig Wagnermann beim VfB in der Startelf stehen muss, um tatsächlich die PS auf den Rasen zu bringen. Liege ich da richtig, Brian? Guckst mich ganz verdutzt an.
Hast du gesagt, dass ich den Take gemacht habe?
Ja, hier im Podcast.
Weiß ich jetzt nichts mehr, aber kann sein, ja. Wäre schön.
Nimm doch die Credits an.
Ja, danke. Danke. Ey, ich bin natürlich bisher noch nicht so besonders bestätigt in meiner Meisterthese. Aber ich finde es auch geil, wir haben einen neuen schwarzen Magier. Wir haben, also, wer weiß noch, wir haben auf jeden Fall einen Magier, wir haben Nuri Sahin, wir haben im Prinzip Edin Terzic behalten. Unterschied ist nur, dass er mit seiner Cousine verkehrt und Terzic nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend.
Was war das?
Ich hab's überhaupt nicht gecheckt. Ich glaube, Brian ist in der Recherche für sein Wiesenquiz zu tief in der Bravo-Sport gelandet.
Nuri Sahin ist mit seiner Cousine verheiratet. Das ist jetzt nichts Neues. Aber,
für mich, ich find's auf jeden Fall sehr lustig. Nachricht. Davon wusste ich nichts.
Ihr wusstet nicht davon, dass Nuri Sahin mit seiner fucking Cousine verheiratet ist.
Darüber sollten wir lass uns darüber eine Sonderfolge machen, inwiefern die Heirat zu seiner Cousine die Leistung von Borussia Dortmund einschränkt.
Ist auf jeden Fall, ich habe natürlich das Meme auf Twitter nur gesehen, aber die Fußballterroristen aus Dortmund sind wieder zurück. Der Borsigplatz, es muss wieder mehr, ich sag wie es ist, wir müssen mehr singen wieder, Hannes. Wir müssen, wenn wir sind,
nein,
alle
am Borsigplatz geboren. Ja, ich glaub, dadurch, dass das Video gerade ein bisschen laggt, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig jetzt.
Borussia Dortmund.
0-9.
Jawohl. Nee, ich glaube, wir müssen mal wieder singen. Ich glaube, dass es wirklich der Unterschied ist, dass Edin Terzic mehr in der Kabine gesungen hat. Und dann kommen wir wieder auf einen guten Zwart, die Dortmunder und wir, ne? Das wird wieder gut. Und dann kann auch Niklas Neo wieder mal rasieren. Ich freue mich schon drauf.
Ich hab euch gesagt, wenn ihr noch einmal singt, ihr macht den Scheiß hier ohne mich. Ich drohe euch nochmal, wenn ihr noch ein einziges Mal singt, dann werde ich in der nächsten Folge 60 Minuten nur Fragen über die zweite Liga stellen. Und da wollen wir mal schauen, wie gut informiert die zwei Fußball-Lexikaden sind, wie viel Ahnung sie denn wirklich von Fußball haben. Ja? Wollen wir mal sehen.
Ehrlich. Der Borsigplatz. Ich will unbedingt den Borsigplatz.
Willst du nicht. Willst du nicht.
Es ist schön, Brian, es ist schön, wie du dich darüber freuen kannst. Also auf jeden Fall war es ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel und auf jeden Fall sehr schön zu sehen, wie Stuttgart so langsam aber sicher über, das ist ja das Geile, über Real Madrid wieder in die Spur zurückgefunden hat. Also Real Madrid war eigentlich sowas wie das Fünkchen Sprit, das sie gebraucht haben, damit sie wieder auf die Spur kommen. Und das ist ja irgendwie geil. Also weißt du, wer, wenn nicht Real Madrid, wobei man ja auch sagen muss, dass an der Stelle mit Sicherheit auch die Auswärtsfans da die Mannschaft ordentlich eingeheizt haben und mittlerweile, ich hoffe wirklich für den VfB, dass sie an der Leistung anknüpfen können. Ein Spiel, über das wir auf jeden Fall reden müssen, was diesen Spieltag angeht. Ich weiß noch, erinnert ihr euch, letzte Woche habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, über welches Bundesligaspiel wir reden sollen, weil irgendwie alle langweilig waren. Diese Woche ist irgendwie gerade andersrum. Man könnte eigentlich quasi über jedes Spiel reden. Deshalb machen wir doch mal weiter mit euren Patenvereinen. Brian hat es vorhin schon richtigerweise gesagt, eure Patenvereine haben mal gegeneinander gespielt. Die Eintracht aus Frankfurt hat die Fohlen mit Jünter empfangen. Und da wollen wir doch jetzt mal hören, was sind denn eure Texte im Patenverein? Also 2-0 Frankfurt, Frankfurt sehr solide in der Saison, bei Gladbach sieht es dann doch sehr mau aus. Also was sagst du denn, Hannes, zu deinen Jungs aus Frankfurt?
Ich sag, dass sie das Spiel glücklich gewonnen haben. Ist vielleicht ein unpopulärer Take, aber die Fohlen aus Gladbach waren in meinen Augen die spielbestimmendere Mannschaft. Gladbach hat sich starke Chancen erspielt. Gladbach hat nicht schlecht verteidigt, hatten zur Mehrheit den Ball, hatten mehr Torschüsse, hatten mehr Schüsse. Also generell war das eine Mannschaft, die nicht nach Frankfurt gefahren ist, um zu verlieren. Gladbach hatte einfach dann Frankfurt hatte dann einfach diese Einzelklasse. Ich will den Namen nicht butschern, aber Omar Mamouche war dann doch der spielentscheidende Faktor. Und ich meine, die zwei Tore über die zwei Halbzeiten verteilt war dann auch natürlich psychologisch schwer für Gladbach, aber an sich haben die sich gar nicht so schlecht angestellt und ich glaube, mein Patenverein kann sich glücklich behaupten, dass sie dieses Spiel 2-0 und vor allem zu 0 gewonnen haben.
Hm. Ja, ich habe leider das Spiel nur letzte Viertelstunde noch gesehen, aber so was ich aus den Highlights jetzt rausgesehen habe, ist schon klar, dass Frankfurt sich auf jeden Fall in einer komfortableren Position befindet als in der letzten Spielzeit. Man hat schon merkt, schon glaube ich, dass da die Idee von Topmüller ein bisschen mehr ankommt und haben ja jetzt auch 3 von 4 Spielen gewonnen, also auf jeden Fall eine ganz gute Punkteausbeute gemacht. Sieht auf jeden Fall wieder, die Eintracht aus Frankfurt ist, mit der Frankfurter aus Eintracht muss man, glaube ich, diese Saison auf jeden Fall rechnen, wenn sie so weitermachen. Da ist, glaube ich, auch 5 aufwärts möglich, sage ich jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Ich meine, wir sind immer noch bei Spieltag 4, müssen immer noch mal abwarten. Nach 10 Spieltagen können wir das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser einschätzen, aber so jetzt nach den ersten 4 Spieltagen. Gladbach, also ich habe ja tatsächlich bei den Bonustipps Gladbach als das Team getippt, was dann als erstes den Trainer rausschmeißt. Ich sehe mich da immer noch bestätigt. Ich glaube nicht, dass es schafft, dass es Seoane schafft, seine Idee diesem Team zu vermitteln. Ich habe auch nochmal geschaut, es ist auch auf jeden Fall einfach, es schießt zu wenig Tore, das Team. Klar, man hat sich mit Kleindienst einen vielversprechenden Stürmer geholt, aber es scheint vielleicht nicht doch der Stürmer zu sein, der am Ende die entscheidenden Tore macht, weil Expected Goals haben sie eigentlich genug. Nur sie müssen die Tore halt schießen. Und Kleindienst hat zwar schon 2 Tore gemacht, 1 vorgelegt, aber vielleicht ist es dann doch nicht der wirklich das passende Puzzlestück gewesen, um diesen Verein wieder aus diesem 15., 16. Platzterritorium rauszuholen. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Ich bin mal gespannt, eben, wie lange sich noch Seoane hält. Ich hoffe ja, also ich hoffe natürlich nicht, dass er entlassen wird, aber für meinen Tipp des Tippwillens wäre es natürlich jetzt praktisch. Aber ja, jetzt habe ich schon wieder lang geredet, wir werden sehen.
Nee, absolut, berechtigter Punkt. Das ist ja auch ein Problem bei Gladbach, das sich durchzieht. Aus letzter Saison noch, da hatten sie ein ähnliches Problem, dass sie echt gute Spiele gemacht haben, nur einfach die Tore nicht. Oder da haben halt einfach die Spiele nicht gewonnen am Ende des Tages. Und ich predige immer wieder sehr, sehr gerne, man schaut nicht auf die Tabelle vor dem 10. Spieltag, aber für Gladbach sieht es jetzt gerade nach Spieltag 4 wirklich sehr, 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 sehr düster aus. Und die Frage bei Seoane, die kann man sich schon stellen, welche Mannschaft kann er überhaupt seine Idee vermitteln? Also das ist ja... Das ist ja der Witz. Er hat ja die gleiche Mannschaft trainiert, die Alonso vorletztes Jahr übernommen hat. Die Alonso natürlich, wir wissen, was danach passiert ist, ne? Man hat da auch direkt einen Effekt gesehen. Klar hat man dann auch nochmal den einen oder anderen Spieler verpflichtet, aber das ist schon nochmal ein Unterschied gewesen, denn es ist auch ein unterschiedlicher Zugang und ich finde auch Seoane vom Auftreten immer, gehe ich nicht mit, finde ich schwierig. Holt mich auch als Zuschauer, auch als Fußballkonsumenten nicht wirklich ab. Deshalb, Brian, ein guter Take. Seoane mit Sicherheit einer der ersten Kandidaten, bei dem der Stuhl wackelt. Gehen wir noch schnell zu meinem Patenverein, Werder Bremen. Sie haben 5-0 verloren gegen Bayern. Einziger Fehler war, Keke Top hat nicht von Anfang an gespielt. Wir wissen es alle. Wenn Keke Top von Anfang an gespielt hätte, wäre das Spiel 6-5 für Bremen ausgegangen. Wer bei dem Spiel unfassbar überzeugt hat, Hannes hat es vorhin schon gesagt, allgemein die Bayern-Offensive hat richtig Spaß gemacht, die letzten 3 Spiele. Aber wer wirklich sehr, sehr stark war, ist der gute Mann Olise. Deshalb wird auch in allen Klavierunterrichtsstunden in München in Zukunft nicht mehr für Elise, sondern für Olise gelehrt.
Ja, stark. Und das not bad. Sehr stark, sehr stark.
Ja, da muss ich an der Stelle ist der sagen.
Ist der von dir?
Leider von einem anderen Podcast geklaut.
Schade.
Sind
aber
wir mal
ganz ehrlich. Aber sind wir ehrlich, ist in diesem Podcast auch gang und gäbe, dass andere Jokes geklaut werden, ne?
Ja, ohne Scheiß.
Also,
das Einzige, was original von mir ist, ist alle Statistiken und Fakten, die falsch sind, und meine Intros.
Und die Übergänge. Wir haben auch die ganzen Twitter-Jokes, alles geklaut. Im Grunde alles geklaut.
Also, Hannes, Olise macht richtig Bock, oder? Hast Spaß dran?
Ich meine, ich habe es damals gesagt, als er verpflichtet wurde, 50 Millionen für den Kerl ist noch ein Schnäppchen. Er kam von Crystal Palace, viele Leute hatten Bock auf ihn, sowohl Chelsea als auch Man U, Juventus hat geboten. Dass er sich für Bayern entschieden hat, war wirklich ein Glücksgriff für die Bayern, weil wir sehen es in den letzten 3 Spielen, 7 Scorerpunkte, jetzt 2 Tore geschossen, also der schlägt ein und vor allem, er harmoniert extrem gut mit Musiala, er harmoniert gut mit Kane. Und jetzt egal, wer auf der linken Seite spielt, ob es Coman ist oder Gnabry, das klappt einfach davon. Also dieses Offensiv-Powerhouse, was Bayern jetzt aufbaut, ist extrem gut. Und es macht einfach Bock. Ich meine, die sind alle jung. Die spielen alle hoffentlich noch die nächsten 5, 6 Saisons beim FC Bayern. Also zumindest Musiala und Olise. Kane wahrscheinlich nicht. Kane hofft natürlich auf seinen ersten Titel, denn er sieht so ein bisschen danach aus, dass die Bayern die Saison irgendwas reißen könnten in der Hinsicht. Aber nee, es macht einfach Bock. Und eine Person, die ich an der Stelle loben möchte, und das war schon oft der Fall, ist einfach Konrad Leimer, der rechts außen wieder ein stabiles Spiel gemacht hat. Musiala rückt wieder in die Mitte. Dieser Glücksmoment von Goretzka mit dem Tor in der Champions League scheint auch schnell vergangen zu sein bei den Bayern. Also es haben sich alle gefreut. Ich meine, ich habe es gesehen, viele Bilder wurden hochgeladen, sowohl Neuer, Müller, Kimmich haben Bilder mit Goretzka hochgeladen, im Sinne von, hey, das ist unser Kumpel, der startet jetzt nochmal, aber davon hat man jetzt nichts gesehen bei dem Spiel. Er wurde nicht mal eingewechselt, saß die ganze Zeit auf der Bank. Kimmich ist da, ich glaube, eine gesetzte Nummer auf dem Mittelfeld, aber nee, ich wollte nur nochmal kurz erwähnen, dass Konrad Leimer mal wieder nicht brilliert hat, aber eine sehr solide Vorstellung hat auf der rechten Außenbande.
Ich finde, Conny Leimer ist irgendwie so dieser Fighter, den Bayern irgendwie lang nicht hatte. Mhm. Der ist irgendwie so ein richtiger, der ist nicht technisch mega begabt, aber der ist so eine Kampfsau, der abnormal viel läuft. Und das hat dem Bayern gefühlt irgendwie die letzten Jahre gefehlt. Und das ist irgendwie so ein Spieler, die Rolle hat Goretzka eine Zeit lang eingenommen, aber irgendwie, das ist immer noch für mich ein Mysterium, wie man den Spieler so fallen lassen kann, irgendwie sportlich. Muss man sagen, jetzt dann Conny Leimer, der übernimmt diese Rolle schon, bin ich auch großer Fan von. Also während der EM auch schon gewesen und auch gegen Ende der letzten Champions League-Saison hat er auch echt gute Spiele gemacht. Ich weiß noch, gegen Arsenal war der unfassbar stark. Dementsprechend, ja. Gehe ich mit. Guter Take, Hannes, gehe ich mit. Bist du gute Dinge, was die Bundesliga-Saison angeht? Klar, wir reden auch nur von Spieltag 4, aber bisher weiße Weste, unbefleckt auf Platz 1.
Noah hat es schon gesagt, die Bayern brauchen noch einen starken Gegner. Ich meine, am ersten Spieltag hat es schon wirklich gewackelt gegen Wolfsburg mit einem Torunterschied gewonnen. Die Alonso-Minuten sind ja bekannterweise Minuten, die jeder Mannschaft schaden können. Bayern muss sich jetzt nächsten Samstag denen stellen. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass die Bayern das über die Bühne bringen. Es wird natürlich nicht wie unter Guardiola-Zeiten mit 12, 13 Punkte gewonnen, aber ich denke, es wird schon ein ganz komfortabler erster Platz im Mai 2025 für die Bayern. Und vielleicht das Triple. Ich hab Bock, es wäre so geil. Ich bin wieder Student, ich fahre runter, ich nehme euch alle mit. Das wäre so cool.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nicht mal für Geld.
Also ich finde, das ist wirklich vermessen, so früh das zu sagen.
Normaler VBH-Take.
Das ist ein normaler VBH-Take, ja. Nee, es ist ja auch wirklich schwierig. Man kann dem Ganzen ja auch gerade nicht widersprechen. Na, es ist natürlich ein super Team. Und auch ich muss da auch mehr Culpa. Ich habe da auch jetzt nicht so dran geglaubt, dass Michael Olise da jetzt so einschlägt. Muss ich sagen, habe ich auch nicht so eingeschätzt. Ist auf jeden Fall ein guter Transfer gewesen. Hoffentlich bleibt er auch fit. Er ist ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, relativ verletzungsanfällig. So, das ist, klopfen wir auf Holz. Aber insgesamt kann man dem auch nicht widersprechen. Sieht danach aus, als würde Bayern eine weiter dominierende Saison hinlegen und deutscher Meister werden und vielleicht Champions League holen. Aber wie gesagt, warten wir auf Samstagabend, weil ich glaube, dass es diese Saison, das habe ich ja schon vor 2 Wochen oder 3 Wochen gesagt, wir mehrere Titelanwärter haben, einfach weil die Teams immer noch sehr gut sind und beibehalten werden konnten, gerade eben bei Leverkusen. Und ja, jetzt Dortmund, ne, muss man vielleicht jetzt ein bisschen wieder in Klammern setzen, aber auf jeden Fall Leverkusen wird dann Mörtchen Mitritt zu reden haben bei der Meisterschaft. Ich denke, das wird, wenn sie so weitermachen, sehr knapp werden.
Ja, da kommen wir doch gerade mal eben zu diesem Gradmesser für Bayern, für diese Bayer Leverkusen, die eben, wie Hannes vorhin angesprochen hat, auch nur mit einem Punkt, einem Torunterschied gegen Wolfsburg am letzten Wochenende gewonnen haben, wie eben die Bayern auch. Und die Alonso-Minuten haben wir wieder zugeschlagen. Fehlt Leverkusen gerade vor allem in der Bundesliga ein bisschen die Souveränität, die Bayern eben aufzeigt? Gerade in den letzten Spielen?
Weiß ich nicht, ob man das jetzt sagen kann. Also wir sind wirklich noch sehr am Anfang der Saison. Aber ich denke, Leverkusen tut sich...
Wir sprechen ja gerade über so eine Momentaufnahme. Also in dem Moment, wo man sich gerade befindet, muss man sagen, überzeugt Bayern in der Bundesliga schon sehr.
Ja, klar. Abgesehen
von dem Spiel gegen Wolfsburg. Aber jetzt Leverkusen, dass die sich da beschwert tun gegen Wolfsburg, ist schon auch echt komisch oder unerwartbar. Das hat man so jetzt auch nicht kommen sehen.
Natürlich nicht, aber ich meine, wenn wir uns die Spiele von Leverkusen vergangene Saison ansehen, waren es ja nicht alle Spiele, wo sie die Gegner an die Wand gespielt haben. Es waren ja viele, nicht Glücksspiele dabei, aber Spiele, wo sie jetzt nicht über die 90 Minuten dominiert haben oder auch nicht Spiele, wo du dachtest, okay, die fegen jetzt den Gegner 6-0 vom Platz. Ich sage ganz offen, ich glaube, die knüpfen an der Leistung von vergangener Saison an, dass sie die stärkere Mannschaft sind, haben aber natürlich ihre Fehler, sind gegenangriffsanfällig. Es hat sich nicht viel verändert. Ich denke, es setzt sich einfach fort. Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen. Der einzige Grund, Bayern war ja in der vergangenen Saison auch extrem stark im Vergleich zu anderen Saisons. Es war ja nur, dass Leverkusen noch besser war. Diese Leistung zu halten, ist natürlich schwer. Aber wenn wir jetzt die Spiele anschauen, ich denke, Leverkusen knüpft einfach an, haben jetzt einfach Pech, dass die Bayern natürlich souveräner sind als in der vergangenen Saison. Aber mich überrascht es nicht, dass sie mit einem knappen 4-3 gegen Wolfsburg zu Hause gewinnen.
Ist die Niederlage gegen Leipzig von Leverkusen vor ein paar Wochen vielleicht auch so ein bisschen ein Wink an die anderen Teams in der Bundesliga, gerade wie Wolfsburg nach dem Motto Leverkusen ist schlagbar? Brian?
Also es ist ja klar, dass Leverkusen nicht mehr diese Performance hat wie letzte Saison. Das war ja schon auch eine historisch einmalige Situation, auch glaube ich vom Teamgeist her. Das ist natürlich, das hat sich ja dann auch alles so ein bisschen dahingehend bewegt, dass man einfach, glaube ich, gesagt hat, okay, wir verlieren jetzt kein Spiel mehr. So, und ich glaube, dadurch, dass dieser Bann jetzt schon so schnell gebrochen wurde, ja, ist das vielleicht auch ausschlaggebend. Vielleicht fehlt auch so ein bisschen die Gier, aber ich finde, wie gesagt, in der Champions League haben sie sehr überzeugend performt. Und Wolfsburg hat eben auch schon die Bayern genervt, das ist halt auch kein schlechtes Team im Grunde, dementsprechend kann man auch da wieder nicht so viel rauslesen. Ich wirklich, nächste Woche können wir, glaube ich, viel mehr sagen, wenn wir dieses Spiel gesehen haben, weil dann wissen wir genau, also wissen wir vielleicht ein bisschen besser, wo die Reise hingeht, weil jetzt, ich traue mich wirklich gerade nichts zu sagen, weil es könnte sein, dass Bayern nach 20 Minuten 3-0 führt, weil Michael Olise einen Hattrick macht, könnte aber auch sein, dass es am Ende 2-0 oder 2-1 für Leverkusen ausgeht. Dementsprechend, let's wait for that.
Wenn Brian sich nichts mehr traut zu sagen über die Bayern, bevor nicht der Härtetest gegen Leverkusen da war, würde ich sagen, gehen wir über zur Chronistenpflicht. Die Bo-Jungs gewinnen an einem Freitagabend-Kick in der Fuggerstadt gegen die Augsburger in einem Freitagabend-Fight 3-2. Brians Breisgau-Brasilianer schlagen gleich dreimal zu auf der Ostalb gegen den ersten FC Heidenheim, die eigentlich Mannschaft der Stunde der letzten Wochen. Ebenso tut es Eisern Union, gewinnt 2-1 gegen die IT-Köcke von SAP Hoffenheim. Kiel punkte das allererste Mal, der erste Punkt in der Bundesliga, in der Vereinsgeschichte für Holstein Kiel. Die Störche um Stolle holen einen Punkt bei VfL Bochum. Und auch Pauli punkte das erste Mal. Das war wirklich, auch wenn es ein müdes 0-0 am Sonntagabend war, schön zu sehen, dass Pauli einen Punkt gegen RB erkämpft. Und an dieser Stelle würde ich sagen, das war's für diesen Spieltag, das war's für diese Woche. Wir gehen über zu unserer Abschlussrubrik. Brian, haben wir mittlerweile einen Bumper?
Nee, noch nicht.
Dann gehen wir über zu unserer Abschlussrubrik Match of the Week. Was habt ihr euch vorgenommen für nächste Woche? Und damit ich und mein Kompagnon Premium Chai, der hier neben sitzt, noch kurz einen Moment Zeit haben, uns ein Spiel rauszusuchen für nächste Woche, das wir hier nennen können, würde ich mal sagen, Hannes, erzähl uns doch mal ausführlich, welches Spiel man nächste Woche nicht verpassen sollte.
Das logische Spiel ist natürlich Bayer gegen Bayern, aber ich richte meine Augen nach Wolfsburg, weil es eine sehr große Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich mir dieses Spiel live anschaue. Deswegen ein Spiel, was ihr nicht verpassen solltet. Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Schaffen es die Schwaben gegen die Autohersteller weiterhin so zu brillieren? Oder erleben sie, wie damals im Frühjahr 2023 eine andere Mannschaft aus Baden-Württemberg, ihr blaues Wunder und gehen mit 6-0 nach Hause?
Ja, man muss ja sagen, man muss ja an der Stelle sagen, Brian, wir waren mit dir schon mal in Wolfsburg und wir werden am Wochenende wieder zuschlagen und wieder in die Autostadt fahren. Deshalb
nee.
Schauen wir mal, echt? Was wir diesmal so macht erreichen
das,
können. Ne?
Das tut ihr euch wirklich nochmal an? Krass.
Ja.
Es war, glaube ich, das mit Abstand schlimmste Spiel, was ich gesehen habe.
Na, hoffen wir mal, dass es nicht wieder so kommt.
Ich fand's geil.
Nee. Brian, was ist dein Match of the Week? Was sollten wir nicht verpassen? Was muss man gesehen haben?
Ich glaube, ich sag jetzt einfach Bayern gegen Bayer, weil ich glaube, das ist der obvious case. Hat auch Hannes eben nicht gesagt, deswegen passt es jetzt auch. Und ich hoffe, ich glaube, ich habe auch noch Sky. Ich kann es ganz schauen und ich werde es auch auf jeden Fall anschauen und freue mich schon drauf.
Ja, du freust dich drauf. Wunderbar. Ich würde sagen, mein Spiel der Woche für nächste Woche ist auf jeden Fall, war eigentlich auch Bayer gegen Bayern. Deshalb suche ich mir was anderes raus. Ich nehme den Blick in die zweite Liga, weil wir da heute nicht so viel drüber gesprochen haben. Aber als Hommage an den SSV Ulm, weil sie die ersten 3 Punkte geholt haben, schaut euch doch mal nächste Woche Ulm gegen Braunschweig an. Zu Hause empfangen Donny Donau und Co. Den Antrag Braunschweig. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, Braunschweig auch wirklich in der Misere, auch wenn sie auch am Wochenende punkten konnten. Ich erhoffe mir die ersten Heimpunkte für die Ulmer. Deshalb schaut mal in der zweiten Liga vorbei, schadet euch nicht. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge Premium Chaya. Wen sollten wir anschauen?
Ja, ich würde natürlich gerne Stuttgart nennen und auch das VfL Wolfsburg-Spiel. Aber ich habe tatsächlich noch einen anderen Guest und und zwar Heidenheim-Mainz. Finde ich ein bisschen underrated, gerade weil sie auch in der Tabelle sich nur einen Platz schenken. Kann man sich geben, wird bestimmt spannend.
Ein Riesenspiel.
Das heißt, wir machen einen Ausflug in den Baumarkt und einer in die Autofabrik.
Genau. Ein Riesenspiel,
das man ganz kurz gesehen hat. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob das so richtig rüberkam, aber Premium Chaya spielt mit uns Kicktipp. Ne? Also, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden.
Ja, ich dachte, ich hätte es zu Beginn der Folge erwähnt, dass es
der Platz beste
Kicktipp-Name ist.
Platz 11. Ja, okay. Nee, ich war mir nur nicht mehr sicher, dass es nicht untergeht. Wir haben ja auch auf jeden Fall eine Tippkill-Legende. Und die hat aber auch schon andere Namen. Magst du die noch nennen, MJ? Weißt du noch?
Ich weiß sie gar nicht mehr. Weißt du sie noch? Okay. Ich weiß sie nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht.
Hagimovic, weiß ich auch mal.
Hagimovic,
jetzt bin ich auch schon mit Premium Chaya aufgelaufen. Da lief es nicht so gut.
Na,
dann irgendwann aufgelaufen. Kippen, aber dieses Jahr dieses Jahr habe ich mir was vorgenommen. Ne? Also ich bin kämpft mit oben.
Stark.
Sag ich euch.
Eins war wunderbar.
Nehmt euch ein Beispiel an,
ich bedanke mich bei BH und M. Und es war wie immer eine wunderbare Folge. Über eine Stunde haben wir gequatscht. Ich denke, wir haben unseren Soll erfüllt, unseren Hörerinnen und Hörern hier eine gute Stunde voll, wie sagt man, geschenkt sozusagen, ein bisschen sich über den Fußball zu informieren. Ich bedanke mich bei euch wie jede Woche. Es hat wie immer Spaß gemacht. Wir sehen, hören, sprechen uns nächste Woche. Liked uns, folgt uns, was auch immer. Liebe Grüße. Adieu. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao.
Macht's gut, Jungs.
Ciao, ciao.